Ich bete noch vor der Predigt. Und lieber Vater, wir kommen jetzt zu dir, dem großen, herrlichen Gott, der unser Denken übersteigt. Und wir kommen zu dir im Vertrauen darauf, dass du zu uns reden möchtest durch dein Wort. Und wir wollen dich darum bitten, dass dieses Wort jetzt Wort für uns wird und dass wir es wirklich auch hören, dass wir es mit den Ohren hören, aber dass es auch in unsere Herzen dringt und dass du durch dein lebendiges Wort bei uns Veränderung und Erneuerung schaffst. Amen. Jahresrückblick, das war schon das Thema zum Einstieg. Vielen Dank dafür. Und so ein Jahresrückblick, der fällt ja meistens vielfältig aus. Jahresrückblicke im Fernsehen, dann wird so die ganze Bandbreite der großen Themen nochmal aufgegriffen. Und wenn wir das so für uns persönlich machen, dann merken wir vielleicht auch, da war in diesem Jahr so alles dabei. Und ich habe als Jahresrückblick und für diesen Jahresrückblick einen, wie ich finde, spannenden Text mitgebracht aus der Bibel. Und auch das ist kein Jahresrückblick, aber so eine sehr weise Lebensbeobachtung. Und nimmt uns mit hinein in die Frage, welche Rolle Gott eigentlich so in der ganzen Bandbreite der Dinge, die wir in unserem Leben erleben, welche Rolle Gott da spielt. Und dieser Predigttext steht im Alten Testament im Predigerbuch, 3. Kapitel, die Verse 1 bis 15. Ich habe es mal überschrieben, unsere Zeit steht in Gottes Händen und hier ist der Text. Ein jegliches hat seine Zeit. Und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit, töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit, abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit, weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit, klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit, Steine wegwerfen hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit, Herzen hat seine Zeit, aufhören zu herzen hat seine Zeit, suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit, behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit, zerreißen hat seine Zeit, zunähen hat seine Zeit, schweigen hat seine Zeit, reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit, Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit. Man mühe sich ab, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon. Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn ein Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Man kann nichts dazu tun noch wegtun. Das alles tut Gott, dass man sich vor ihm fürchten soll. Was geschieht, das ist schon längst gewesen. Was sein wird, ist auch schon längst gewesen. Und Gott holt wieder hervor, was vergangen ist. Unsere Zeit steht in Gottes Händen. Über drei Dinge möchte ich heute Morgen mit euch nachdenken zum Jahresabschluss. Zum einen, was unser Leben ausmacht. Dann, welche Rolle Gott dabei spielt. Und das Dritte, wie eine Ewigkeitsperspektive in unser gewöhnliches Leben kommt, was unser Leben ausmacht. Zunächst, wenn man so einen Text liest, dann muss man wissen, wo er steht und was für ein Text das ist. Dieses Predigerbuch, das gehört zur sogenannten Gattung der Weisheitsliteratur. Das hat so ein bisschen was von Poesie und ich glaube, das ist wichtig, wenn man sich vielleicht fragt, warum wird das da alles so dargestellt? Und Weisheitsliteratur, das ist solche Literatur, wo Menschen damals im alten Orient das Leben betrachtet haben und haben versucht, aus ihrer Beobachtung heraus Schlüsse zu ziehen für dieses Leben und was sich daraus ableiten lässt. Und so ist es auch in dem Predigerbuch. Der Autor dieses Buchs, er betrachtet das Leben und er macht das mit einer ganz realistischen Brille. Nicht schön gefärbt, er sieht sich das an, was beobachtet er? Und er überlegt dann, was zählt in so einer Welt, die, wie er an vielen Stellen immer wieder deutlich macht, die so vergänglich ist, wo vieles ein Hauch ist, wo vieles, was mal da war, ganz schnell auch verschwindet. Wie kann dann ein weises Leben in dieser Welt aussehen? Und in diesem Text ist es ja auch sehr realistisch. Und ich finde das wichtig, dass wir als Christen sagen, wir vertreten ein realistisches Bild von Glauben und von der Hoffnung, die wir haben. Dass wir nicht hergehen und wecken irgendwelche falschen Erwartungen, so als ob dann, wenn wir mit Gott leben, alles das, was uns in dieser Welt begegnet, dass uns das überhaupt nicht mehr kümmert, dass uns das nicht mehr berührt. Nein, wir brauchen einen realistischen Blick. Und der sagt eben, dass wir in einer Welt leben, die an vielen Stellen kompliziert ist, die an vielen Stellen scheinbar auch immer komplizierter wird, dass wir in einer Welt leben, die von Vergänglichkeit und manchmal auch Nichtigkeit geprägt ist. Und dass das auch in unserem Leben so zusammenkommt. Und das, was hier aufgezählt wird, mit all dem, was seine Zeit hat, das ist ja so ein Versuch, so die ganze Bandbreite menschlichen Erlebens dessen, was in so einem Leben drinsteckt, mal auszudrücken. Ja, von geboren werden bis zum Lebensende. Anfang und Ende. Die verschiedensten Emotionen, die man im Laufe des Lebens so miterlebt, bis hin zu ganz banalen Dingen. Und wer dann noch genauer wissen möchte, warum da wohl Steine geworfen und gesammelt werden und so, wir können jetzt nicht alle Details hier klären, aber man kann mich gerne hinterher nochmal ansprechen. Es gibt vielfältige Erklärungen, was mit einzelnen Dingen gemeint ist, aber ich glaube, die große Linie ist klar. Es sind so eben alles, was das Leben ausmacht. Und der Autor hat das auch noch einigermaßen kunstvoll aufgebaut, dass er nämlich ganz im Zentrum die zentralen Dinge, dass er anfängt mit den großen Themen Leben und Tod am Anfang und am Ende, dass da drumherum so eine Schale kommt, wo die Themen Freude und Trauer angesprochen werden und dass im Zentrum so scheinbar ganz banale Dinge stehen. So rum ist wichtig. Der Kern, die zentralen Sachen und dann wird es so immer spezieller. Also es ist nicht einfach eine wahllose Anordnung von verschiedenen Sachen. Wie auch immer das angeordnet ist, wenn du jetzt auf dein Jahr 2023 zurückblickst, dann würdest du vielleicht sagen, ich kann ganz Ähnliches entdecken, wenn ich an dieses Jahr 2023 denke. Da gab es die Tage mit den absoluten Highlights, Lachen und Freude, das hatte seine Zeit. Es gab die Dinge, die man jeden Tag gemacht hat, die einfach so zur Alltagsroutine dazugehören, dass man aufsteht, dass man sich anzieht, dass man an die Arbeit, in die Schule, an die Uni, wo auch immer hingeht oder welche Verpflichtungen auch immer man gerade so zu bewältigen hat. Es gibt die ganze Bandbreite an Emotionen. Vielleicht habt ihr das miterlebt, dass ihr irgendwo im Familienumfeld neues Leben, das Licht der Welt erblickt hat. Und genauso gehören dazu eben auch die Abschiede, die wir hinnehmen müssen, dass im Laufe so eines Jahres Menschen diese Erde verlassen. Alles das gehört dazu und in diesem Lauf der Zeit, wo diese ganze Bandbreite da ist, da leben wir alle. Ganz egal, ob wir jetzt fest damit rechnen, dass Gott in unser Leben eingreift oder nicht. Der Vers am Ende, der besagt dann übrigens nicht, dass das alles so ein wiederkehrender Kreislauf ist, das wäre Buddhismus oder so, dass alles wiederkommt, aber dass es eigentlich nichts Neues gibt und dass die Herausforderungen, die wir heute erleben, dass Menschen, die in anderen Zeiten genauso schon erlebt haben, in anderer Form, aber doch ähnlich und dass es deswegen in diesem Sinn nichts groß Neues gibt. Also wenn wir das alles erleben, dann ist es nicht unnormal und wir rechnen damit, wir leben in dieser Welt. Diese Welt ist nicht nur schön und das, was in dieser Welt vorkommt, das kommt auch in unserem Leben vor. Und manchmal kommen einem die Tage genauso vor, wie sie hier beschrieben werden. Man mühe sich ab, wie man will, man hat doch keinen Gewinn davon. Und vielleicht denkst du auch an das Jahr zurück und denkst an solche Tage, wo man sich abends gefragt hat, was genau habe ich jetzt eigentlich heute gemacht und was genau ist eigentlich dabei rausgekommen? Das war doch irgendwie wenig produktiv und sinnvoll. Und genauso gibt es vielleicht auch die anderen Momente, wo man sagt, und heute, da ist mir richtig etwas gelungen. Der Prediger verschließt, also der Prediger, Autor dieses Buches, verschließt die Augen nicht vor der Wahrheit. Wie gesagt, die Botschaft des christlichen Glaubens ist nicht, wenn du mit Gott lebst, dann wirst du mit all dem nichts zu tun haben. Nein, wir sind genauso damit konfrontiert. Die Frage ist, was machen wir damit und hilft uns unser Glaube an Gott, mit dieser Realität anders umzugehen? Wenn das alles so ist, ja, das gehört alles dazu und es ist alles Mühe und Plage, ist dann alles sinnlos? Ist dann alles vergeblich? Bringt es dann alles nichts? Oder habe ich da eine Hoffnung und beziehe ich in diese Rechnung noch was anderes mit ein? Und es ist klar, wenn ich nur in den Kategorien dieser Welt denke und sage, ich habe so 70, 80 Jahre und danach ist fertig und dann kommt auch nichts mehr, dann ist das alles relativ sinnlos, wenn man es konsequent zu Ende denkt. Denn was für einen Mehrwert hat es dann, betrachtet aus der Fülle der Zeit, dass in meinen 70 Lebensjahren dieses oder jenes passiert? Es macht keinen großen Unterschied. Was macht unser Leben aus? Der Autor dieses Textes ist realistisch, aber er bezieht Gott in diese Rechnung mit ein. Und das ist der zweite Gedanke. Welche Rolle spielt Gott dann in diesem Leben, in diesem Abwechseln von Trauer und Freude, geboren werden, sterben? Welche Rolle spielt Gott dabei? Und das ist auch ganz wichtig. Der Text macht sich auch nicht die Mühe, der hält sich nicht lange damit auf, zu erklären, warum passiert denn jetzt dieses oder jenes? Wenn wir auf dieses Jahr zurückblicken, da gibt es sicherlich diese Momente, die ganz klar die Warum-Frage geradezu provozieren. Und der Text macht sich nicht die Mühe, das zu erklären, warum dieses oder jenes passiert. Und das zeigt vielleicht auch, dass das häufig eine Frage ist, auf die wir keine direkte Antwort bekommen. Aber was er sagt, und das ist das Entscheidende, dass in allem, was passiert, Gott das alles noch in der Hand hat. Gott setzt die verschiedenen Zeiten. Ja, ein jegliches hat seine Zeit. Damit fängt dieser Text an. Und Gott ist der, der die Zeiten setzt aus biblischer Perspektive. Er ist derjenige, der die Zeit überhaupt geschaffen hat. Und er ist der Herr über die Zeit. Er ist auch der Herr über unsere Lebenszeit mit allem, was dazugehört. Und Gott lässt es nicht einfach so laufen, dass er sagt, ich habe die Welt mal gemacht und dann wie so eine Aufziehfigur einmal aufgezogen und jetzt lasse ich die da ablaufen, bis die sich irgendwo ausgetobt hat und dann irgendwann stehen bleibt. Nein, Gott hält das in seiner Hand. Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, heißt es hier unter anderem im Text. Und das ist natürlich wieder eine Herausforderung. Wie soll ich vertrauen, wenn die Dinge so schwierig laufen? Kann ich darauf vertrauen, dass Gott das jetzt alles auch noch in der Hand hat? Nicht nur das Schöne, sondern auch das Schwierige. Es ist nicht einfach, aber es ist ja auch da wieder eine gute Frage, was wäre die Alternative? Die Alternative wäre, dass wir entweder denken, wir sind alleine hier, es gibt keinen Gott. Und dann ist es irgendwie auch ziemlich schwierig, weil dann ist mit der Hoffnung auch nicht so weit her, weil dann ist ja niemand da, der uns in dem Allen beistehen kann. Oder aber wir sagen, ja, es gibt einen Gott, aber aus irgendeinem Grund kann er nicht eingreifen, vielleicht ist er nicht mächtig genug und das ist ihm irgendwie außer Kontrolle geraten. Finde ich irgendwie auch keine besonders attraktive Vorstellung. Und so herausfordernd es ist, finde ich die Perspektive der Bibel, dass es einen Gott gibt, der das alles, das Schöne, das Herausfordernde, auch das ganz Normale, der es in seiner Hand hat, auch wenn wir deshalb noch lange nicht immer verstehen, warum dieses oder jenes passiert. Dabei ist eben einfach auch ein paar Nummern größer. Und ich finde es tröstlicher zu wissen, zu sagen, dass in meinem Leben Schweres da ist, aber dass ich mich trotzdem daran festhalten möchte, dass das alles immer noch in Gottes Hand ist. finde ich die tröstlichere Alternative, als zu denken, es ist ihm irgendwie aus dem Ruder gelaufen. Gott steht über den Dingen, aber nicht im Sinne von, na, das ist ihm egal, man schwebt so über den Dingen. Nein, er ist größer als das, was wir fassen können. Und deswegen können wir das eben auch nicht immer zusammenkriegen, einfach weil er größer ist und weil er ewig ist und wir nicht. Und dann heißt es ja auch, er hat die Ewigkeit den Menschen ins Herz gelegt, nur dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder den Anfang noch das Ende. Also wir können Gott nicht verstehen. Wer sind wir Menschen, dass wir meinen, wir müssten Gott bis ins Letzte verstehen? Gott ist ewig. Und die Meinung darüber, was das dann heißt, dass Gott den Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt hat, die gehen auch auseinander, weil im vorderen Teil der Bibel das Thema grundsätzlich noch nicht so präsent ist. Aber es ist so ein Hinweis darauf, auch schon im vorderen Teil der Bibel, dass wir Menschen dafür geschaffen sind, für mehr als nur für dieses Leben. Und dass in jedem Menschen irgendwo so eine Ahnung drinsteckt, es könnte mehr geben. Auch wenn das eben nicht automatisch dazu führt, dass wir deshalb an der richtigen Stelle suchen. Aber es ist vielleicht ein Grund dafür, dass jeder Mensch irgendetwas sucht, was mehr Halt gibt als ja, das, was hier für unsere 70 Lebensjahre reicht. Gott hat uns eigentlich für mehr geschaffen. Was aber klar ist an dieser Aussage, ist eben dieser Punkt, Gott ist größer als das, was wir ergründen können. Und deshalb müssen wir ihn auch nicht bis ins Letzte verstehen und deshalb müssen wir uns auch nicht den Stress machen und den Druck machen. Alles das, was in unserem Leben in diesem Jahr passiert ist und was im kommenden Jahr passieren wird, irgendwie zu versuchen, auf jeden Fall erklären zu können. Ja, vielleicht gibt es diese Momente, wo man im Rückspiegel sehen kann, ja, ich habe dadurch dieses oder jenes gelernt. Aber vielleicht gibt es diese Momente auch nicht. Und dann bleibt uns nichts anderes übrig, als trotzdem zu sagen, und wir halten daran fest, Gott hat das alles in seiner Hand, auch wenn ich es mit meinem begrenzten Verstand nicht verstehen werde. Und Gott ist und bleibt der souveräne Herr der Zeit und er war der Herr des Jahres 2023. Und er wird auch der Herr des Jahres 2024 sein. Wohin soll uns diese Erkenntnis führen, dass Gott an der Stelle noch einige Nummern größer ist als wir? Das alles tut Gott, dass man sich vor ihm fürchten soll. Es soll uns in die Ehrfurcht vor Gott führen, in die Abhängigkeit von ihm, in das Wissen, dass wir gerade, weil das Leben so ist, wie es ist, keinen anderen Halt gebrauchen können als seinen. Ja, das bedeutet zu lernen, Gott und ich, wir sind unterschiedlich und deshalb verdient Gott diese Achtung, diesen absoluten Respekt. Aber es ist natürlich dann auch die Frage, unser Leben ist geprägt von dieser Vergänglichkeit. Gott ist ewig. Gott hat uns eigentlich auch für mehr geschaffen. Wie kommt etwas von dieser Ewigkeitsperspektive in unser Leben hinein? Das ist der dritte Gedanke. Wie kommt diese Ewigkeitsperspektive in unser ganz gewöhnliches Leben? Es bleibt auch im neuen Jahr die Herausforderung, Gott in allem zu vertrauen. Und das ist eine Herausforderung, die stellt sich jeden Tag neu. Die stellt sich auch denen, die schon lange mit Gott leben. Wir sind jeden Tag neu herausgefordert, zu entscheiden, vertrauen wir den Zusagen, die Gott uns gibt? Halten wir uns daran fest? Oder glauben wir dem, was wer auch immer uns erzählen möchte, mehr als dem, was Gott uns sagt? Und es bleibt für uns die Herausforderung, in all dem, was dieses neue Jahr uns bringen wird, zu vertrauen, dass er den Überblick hat. Und das ist keine einfache Aufgabe. Das ist nicht immer leicht. Was hilft uns auf diesem Weg? Es ist zum einen der Blick auf seine Zusagen. Es ist das Hören auf sein Wort. Denn wenn wir wissen wollen, wie Gott über uns denkt und warum er vertrauenswürdig ist, dann müssen wir in sein Wort schauen. Dann hilft es uns nichts, die Natur zu beobachten oder in uns selber hineinzuhorchen, sondern dann müssen wir von außen diesen Zuspruch bekommen. Wir brauchen den Blick auf seine Zusagen, das Hören auf sein Wort. Wir brauchen das Einzelne und wir brauchen das persönlich. Und deswegen brauchen wir zum Vertrauen lernen auch das Leben in einer Gemeinschaft, in einer Gemeinde, die uns in all diesen Zeiten, wie sie hier auch im Text beschrieben sind, im Schönen und im Schwierigen, die uns beisteht, die uns mitträgt, die uns manchmal auch durchträgt, wenn wir selber nicht mehr können. Und ganz wichtig, wenn wir darüber nachdenken, dass Gott uns für die Ewigkeit angelegt hat. Damals war für die Menschen vor Christus, vor Weihnachten, vieles noch verschwommener zu sehen. Wir leben nach Weihnachten, für uns ist es klarer, wir leben nach Christus. Und in einer vergänglichen Welt, da wissen wir, dass Jesus derjenige ist, der den Tod besiegt hat, der diesen Kreislauf von Werden und Vergehen durchbrochen hat. Wir können das wissen, in dieser Vergänglichkeit gibt es eine Hoffnung auf Ewigkeit. Und auch das ist wieder nicht irgendwo zu finden, sondern auf dem Weg, den Gott uns gegeben hat. Jesus und das Vertrauen auf ihn, das Leben mit ihm, das sind der Weg in ein Leben außerhalb dieses Kreislaufs. Das ist der Weg in ein ewiges Leben. Und wer schon heute diesen Entschluss fasst, jetzt in unserem Leben, in dieser Zeit, dass Jesus uns diese Perspektive schenkt, der hat dieses Wissen, dass es eben mehr gibt. Und keine Frage, der erlebt dann trotzdem noch diese ganze Bandbreite, aber der kann es wirklich wissen, meine Zeit steht in Gottes Händen. Und wenn ich das weiß, dann kann mich das gelassen machen. Dann weiß ich nämlich, dieses Leben, diese Jahre, die ich hier habe, das ist nicht alles. Ja, ich lebe nur einmal, aber zum Glück ist das nicht alles. Und deshalb muss ich auch nicht alles, was irgendwie geht, in dieses Leben reinpressen und es noch voller machen, sondern ich kann gelassen sein und ich kann in dieser Zeit das, was mir geschenkt wird, genießen. Da merkte ich, sagt der Text hier, dass es nichts Besseres gibt als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben, denn ein Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Und ich glaube, diese Sicht auf alles das, was ich so habe, dass ich das Gute auch genießen kann, dass ich schöne Zeiten genießen kann, dass ich ein gutes Essen genießen kann, das entspringt aus dieser Grundgelassenheit, wenn ich weiß, mein Leben ist in Gottes Hand. Und ich muss es nicht übervoll machen, sondern ich kann im ganz Alltäglichen Gottes Zuwendung an mich sehen. Ich kann wissen, ich habe durch Gott alles, was ich brauche und deshalb so gelassen sein. Und das ist eine Haltung, die das Leben ja auch bei allem Stress dann immer wieder entspannen kann. Und ich kann dankbar sein. Ich kann im ganz Alltäglichen dankbar sein. Guten Mut haben, fröhlich sein, gütlich tun im Leben. Wir können das Gute, was uns so begegnet, dankbar entgegennehmen und wir können diese Dankbarkeit dann auch zum Ausdruck bringen. Und vielleicht ist so etwas ganz Kleines und etwas ganz Normales wie das Gebet vor dem Essen dann so ein kleines Zeichen dieser Haltung. Ich nehme das Gute, was ich bekomme, aus Gottes Hand und ich nehme es dankbar an. Und ich freue mich daran, dass mir in dieser Welt, die so ist, wie sie ist, auch dieses Gute begegnet. Wie gehen wir also in dieses neue Jahr? Unsere Zeit steht in Gottes Händen. Ja, solange wir in dieser Welt leben, gehört die ganze Bandbreite des Lebens dazu. Und ich bin kein besonderer Prophet, wenn ich sage, das wird auch im neuen Jahr so sein. Aber unsere Zeit steht in Gottes Händen. Er ist der Herr über Leben und Tod und er hat uns für mehr als nur dieses Leben geschaffen. Und das gibt uns Hoffnung in einer so oft aus den Fugen geratenen Welt. Und unsere Zeit steht in Gottes Händen, wenn wir mit ihm leben, im Vertrauen auf seine Zusagen, dann kommt in dieses vergängliche Leben Ewigkeitsperspektive und Hoffnung. Und das macht uns eben dankbar und gelassen. Im Vertrauen auf ihn können wir in dieses neue Jahr gehen. Bei mir gehört zum Jahresende, zur Weihnachtszeit, zum Jahresabschluss oft dazu, dass ich neben der Bibel ein anderes Buch aus dem Regal nehmen, nämlich den Gedichtband des Liederdichters Jochen Klepper. Ein ganz kleines, schmales Büchlein. Und Jochen Klepper, das ist so, wie mal jemand gesagt hat, der Experte für melancholische Weihnachtslieder. Er hat aus der schwierigen Zeit, in der er gelebt hat, im Dritten Reich, viele nachdenkliche Lied- und Gedichtzeilen hinterlassen. Aber ich finde, er schafft es wunderbar, biblische Inhalte zu verdichten als Dichter und auf den Punkt zu bringen. Und auch zum Jahresende und zu diesem Text habe ich eine Liedstrophe bei ihm gefunden und die lautet folgendermaßen: Wir wissen nicht den Sinn, das Ende, doch der Beginn ist offenbar. Nichts ist, was nicht in deine Hände am ersten Tag beschlossen war. Und leben wir vom Ursprung her, bedrückt uns keine Zukunft mehr. Ein Leben in dieser Abhängigkeit, in diesem Leben vom Ursprung her, das wünsche ich uns für das Jahr 2024. Amen.